Ich muss mich noch für das erste Lied entschuldigen. Als ich den Text, das Lied ausgesucht habe, habe ich den Wetterbericht geguckt und da hieß es, dass heute die Sonne scheint. Also, man liegt doch manchmal daneben. Mein heutiger Predigttext erinnert mich an ein Märchen von Peter Hebel. Ich glaube, ihr kennt das alle, die drei Wünsche. Dem einen oder anderen wird sicherlich noch bekannt sein. Ich möchte mal einfach so die Kurzform wiedergeben. Der Dichter schrieb von einem Holzfäller, der mit seiner Frau in ärmlichen Verhältnissen wohnte, fleißig, aber nicht unglücklich war. Als er seine Fellarbeit an einem besonders makellosen Baum verschonte, bekam er und seine Frau einen überraschenden Besuch von einer Fee. Diese stellte ihnen drei Wünsche in Aussicht, Wünsche, die von ihnen ausgesprochen werden sollten. Nun war es vorbei mit der Ruhe und Behaglichkeit. Das Wenige, was sie bisher hatten, reichte ihnen doch. Man hatte zwar immer Träume, sie waren aber Schwärmereien und sie durften doch träumen. Aber nun war alles anders. Als die zwei ihre köstlichen Bratkartoffeln rochen, wünschte sich der Mann, ohne groß nachzudenken, eine ordentliche Wurst zur Mahlzeit. Kaum ausgesprochen waren die duftenden Kartoffeln von einer köstlichen Wurst umgeben. Das ärgerte die Frau so sehr, dass sie wiederum, ohne groß nachzudenken, dem Mann die Wurst unter die Nase wünschte. Auch dieses geschah umgehend. Plötzlich aber war ihnen bewusst, dass sie nur noch einen Wunsch frei hatten, einen einzigen. Um diese Geschichte glücklich enden zu lassen, war der dritte Wunsch die Wiederherstellung des Gesichtes durch die Entfernung der Wurst. Jetzt waren sie wieder glücklich, heißt es im Märchen, wahrscheinlich glücklicher als je zuvor. Dieses Märchen wird als sogenanntes Sozialmärchen eingestuft. Es sollte den Menschen der damaligen Zeit zum Nachdenken anregen. Haben wir auch für uns drei Wünsche parat, damit es uns nicht so geht wie im Märchen? Bei der Vorbereitung zu diesem Text habe ich mich einmal kundgemacht, ob die drei Wünsche immer noch so ein aktuelles Begehren sind in unserer Gesellschaft. Ich war überrascht, die Sehnsucht der Menschen nach Wünschen, besonders nach drei Wünschen, ist sehr groß. Unzählige Menschen äußern im Internet ihre drei speziellen Wünsche. Man kann eine große Sehnsucht spüren und oftmals einen sehr tiefen Ernst und ein großes Verlangen. Es sind Wünsche, die man für sein Leben inständig begehrt. Wünsche nach echter Liebe, Freundschaft, nach ehrlicher Partnerschaft, nach Vertrauen. Was mich überraschte, war, dass ganz wenig der Wunsch nach Reichtum und Geld und Einfluss war. Die Sehnsucht der Wünsche ist scheinbar ungebrochen stark. Der Schreiber des Epheserbriefes hatte auch eine Wunschliste, die ich euch jetzt gerne vorlesen würde, aus Epheser 3, Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dir, Vater, vor dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christ durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge, Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr überfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr als wir bitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Diesen Text kann man zunächst grob einteilen. Paulus ging in eine Gebetshaltung, eine Fürbitte, ein Fürbittegebet und eine Danksagung und dann noch in den Lobpreis. Drei Akteure waren an diesem Sprechakt beteiligt. Einer, der den oder die Wünsche aussprach, ein zweiter, an dem sich die Wünsche erfüllen sollten, und ein dritter, der die Macht hat, alle Wünsche zu gewähren. Kommen wir zunächst einmal zum Anfang dieses Gebetes. Paulus nannte den Vater, von dem jede Vaterschaft benannt wird. Luther übersetzt, der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Warum erwähnte er das noch einmal so besonders? Die Worte Pater Patria, die mit jede Vaterschaft übersetzt sind, könnten auch die ganze Familie übersetzt werden. Paulus betonte an dieser Stelle die Einheit der ganzen Familie Gottes, eine Familie, die aus Juden und Christen besteht und bestand. Das ist die große Weltgemeinschaft, die Gott als seinen Vater hat. Ja, alle Christen auf dieser Erde sind eine große Familie. Und Gott allein ist das Oberhaupt aller christlichen Kirchen und aller Juden. Ohne Ausnahme. Das war dem Schreiber des Briefes wichtig, dass seine Zuhörer an etwas Elementares erinnert werden, an Gott, unserem Vater im Himmel. Und an ihn geht all unser Bitten und Flehen und nur an ihn. Die von Paulus vorgetragenen Wünsche waren nicht Anliegen, die sein persönliches Leben verbessern sollten. Nein, hier geht es und ging es nur um die Gemeinschaft der Gläubigen. Der erste Wunsch ist das innere Erstarken in Glauben und Liebe. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Heiligen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Haben wir uns die Wirtschaftskrisen vor einigen Zeiten nicht gelehrt, dass einzig und allein der Blick und das Vertrauen auf Reichtum eine ganz große Einbahnstraße sein kann? Wissen wir nicht alle, dass großer Reichtum alles andere als Ruhe in einen Menschen bringt? Im strengen Sinne steht das griechische Wort für Reichtum Plutos. Es ist so ein Synonym für Fülle und Überfluss. Es ist der Besitz vieler irdischer Güter im Überfluss, mit denen man sich gerne brüstet und darstellt. Das Wort Reichtum und Fülle ist aber von sich aus nicht negativ besetzt. Das Negative wird erst von uns durch den Menschen daraus gemacht. Wenn der Mensch nichts anderes als materiell reich sein will, dann wird sein Lebensinhalt und Ziel bedenklich. So ist es nicht verwunderlich, dass im Seemannsgleichnis das Wort Reichtum einen negativen Sinn enthält. Wie es heißt, der von Disteln überwucherte Boden entspricht einem Menschen, der die Botschaft zwar hört, aber die Sorgen des Alltags und die Verführung durch den Wohlstand ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht wachsen kann. Es ist nicht Sünde, finanziell wohlhabend zu sein. Keinesfalls. Sündhaft kann es werden, wenn der Blick nur noch auf das eigene Ich und seinen Besitz gerichtet wird. Paulus jedoch bat Gott um den unerschöpflichen Wohlstand nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit kommt aus dem Wort Doxa. Doxa schließt all das ein, was an der göttlichen Natur überragend ist und mit Selbstoffenbarung Gottes zusammenfällt. Es umfasst alles, was Gott in seiner endgültigen Offenbarung an uns sein wird. Wir können es nur erahnen, die göttliche Herrlichkeit. Der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Die Hirten auf dem Felde, die Geächteten ihrer Zeit, sie durften die bis dato unerkennbare Herrlichkeit Gottes leibhaftig spüren. Und dieses Spüren hatte ihnen die Kraft gegeben, sich aufzumachen, zum Stall zu gehen und zu sehen und zu staunen. Paulus wollte, dass wir kraftvoll unserem Glauben leben, damit sich unser Herz mit der unerschöpflichen Kraft Gottes füllt. Kraft Gottes, die soll unseren Alltag bestimmen, damit wir gestärkt seine Boten sein dürfen und unser Leben meistern. Gott benötigt uns nicht zum Aufbau seiner Welt. Gott will uns aber dabei haben, damit wir uns wert fühlen. Er rüstet uns dazu aus. Wenn wir unser Herz öffnen, kommt er in uns. Unsere Wurzel entspringt dann aus seiner Liebe. Während der erste Wunsch um das Erstarken im Glauben ging, so ging es im zweiten Wunsch um die Erkenntnis über alle Erkenntnisse hinaus, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Was hat die Welt in den letzten 40 Jahren vieles erfassen dürfen? Die Grundlagenforschung nach dem menschlichen Sein durch die Entdeckung der DNS und DNA und unzähliges mehr. Wir dürfen dankbar sein, denn es war und ist auch für viele Menschen zum Vorteil. Einige Krankheiten konnten aus den medizinischen Büchern gestrichen und viele andere gelindert werden. Die Ernährung bei uns ist vielseitiger als vor 50 Jahren. Wir sind mobiler geworden. Vieles ist anders. Natürlich leider mit den entsprechenden Nebenwirkungen. Aber haben sich die Herzen und Sehnsüchte der Menschen geändert? Ist die Liebe zueinander größer geworden? Durfte sich die Menschheit auch mehr zu einer göttlichen Erkenntnis ändern? Ich denke, nein, wir brauchen nur die Nachrichten anzustellen. Wenn der Apostel um Kraft bat, dann wünschte er um die Kraft des Heiligen Geistes. Wir können uns hinsetzen und die Bibel auswendig lernen. Wir können so quasi Fachleute in Sachen Bibel sein. Wir können fast alle Fragen dazu spontan und schnell antworten. Aber wenn wir nicht unser Herz öffnen, um den Heiligen Geist Einlass zu gewähren, hätten wir alles umsonst gelernt. Wir hätten eine Anstrengung auf uns genommen, ohne einen Gewinn gemacht zu haben. Wir würden wahrscheinlich von unserer Gesellschaft als schlau angesehen und bewundert werden. Den kannst du fragen. Das würde sicherlich unserem Ego sehr entgegenkommen. Aber das wäre alles nur so gewesen. Schall und Rauch. Paulus war auch ein sehr schlauer Mensch seiner Zeit. Paulus wollte in seiner zweiten Bitte auch noch mehr, viel mehr. Er wollte, dass wir die Erkenntnis über das Liebeswerk Gottes bekommen. Und das hat nichts mit Schlauheit zu tun. Das hat was mit Weisheit. Bei der Schlauheit gilt man immer als pfiffig mit Köpfchen. Bei der Weisheit als ein Mensch mit Erkenntnis, Erfahren, als gelehrt, um nur einige Sinnverwandtschaften zu nennen. Wir sollen unser Herz mit der Liebe Gottes füllen, um weise zu werden an der Liebe Christi. Diese Liebe ist einmalig und unvergänglich. Wenn wir diese Liebe begreifen lernen, dann geht es uns gut und wenn es uns gesund, auch wenn es uns gesundheitlich schlecht gehen würde. Denn diese Liebe ist gewaltig und mächtig und mächtiger als alles Böse in der Welt. Denn diese Liebe hat die Bösartigkeit dieser Welt schon lange besiegt. Wenn wir die Erkenntnis über die Wohltaten Gottes für uns gefunden haben, dann sind wir nicht mehr schlau und kluge Menschen, dann sind wir weise Menschen. Wir werden die Erkenntnis trotz alledem nur bruchstückhaft gewinnen, weil Gottes Gnade und Barmherzigkeit so unbegreiflich groß sind. Wir dürfen aber beharrlich an dieser Erkenntnis arbeiten, geistlich reifen, um weise zu werden. Der dritte Wunsch des Apostels ist im Schluss des Verses 19 verankert. Dieser besondere Wunsch scheint besonders den genügsamen Christen etwas Probleme zu machen. Wir Christen neigen ja des Öfteren unter falscher Bescheidenheit. Paulus wünschte sich für seine Gemeinde und auch für die Teilhaber an der Fülle Gottes, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Zur ganzen Fülle Gottes. Wie sollen und können wir die Fülle Gottes begreifen? Können wir sie erfassen? Ich denke, nein. Der Theologe Fritz Rienecker schrieb dazu, die Liebe Christi ist in ihrem Maß und ihrem Gehalt noch nicht zu überschauen. Ihr Reichtum überragt alle geschöpfliche Erkenntnisfähigkeiten. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn uns dieser dritte Wunsch schon zu Lebzeiten ganz erfüllt und ganz klar würde. Doch schrieb Paulus diesen Wunsch auf. Es ist ein Wunsch, der uns im Hier und Heute erfüllt werden soll und nicht erst, wenn wir das Ziel erreicht haben. Je mehr wir uns auf unseren Gott einlassen, je mehr wir ihn in unser Leben anvertrauen, umso mehr Fülle haben wir schon jetzt zu erfahren. Wenn wir unser Leben zurückbetrachten, dürfen schon so manches Mal eine schöne Dankbarkeit hervorkommen mit dem Satz: Danke, Herr, dass du mich da gerade geleitet hast. Ich habe den Weg nicht so eingeschlagen, aber du hast mich geleitet. Wir werden erfahren dürfen, dass seine Liebe in unser Leben schon wunderbare Entwicklung bewirkt hat. Dass er sich ganz persönlich unserer Sorge und Not angenommen hat. Und zu dieser ganzen Weisheit werden wir kommen dürfen, wenn wir das Ziel erreicht haben. Wer weiß schon, vielleicht werden wir mit ihm schmunzeln, wenn wir unser kleines Leben mit unseren Aktivitäten in unserer kleinen Welt noch einmal ansehen. Wer weiß das? Paulus war es jedoch wichtig, dass er am Ende seiner Wünsche noch einmal die Größe Gottes darstellt. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr als wir bitten und erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Paulus endete mit einem Lobpreis. Vor den Armen kommt immer ein Lobpreis. Nicht nur als ein Akt der Dankbarkeit über die Liebe Gottes, nein, es ist auch für uns ein Akt der demütigen Befreiung, dass wir uns öffentlich machen und unsere Freude anderen zeigen. Die Freude, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Dieses Beglücken soll nicht nur unseren Sonntag bestimmen, jeden Tag. Jeder Tag soll für uns ein Lobpreis sein, in allem, was wir tun. Ich möchte euch zum Ende meiner Predigt von einer Frau erzählen, die wir am Freitag beerdigt haben, die Johanna Hafner. Sie stammte aus der Gemeinde Weilheim. Und Johanna hat mir erlaubt, dass ich euch nach ihrem Tod darüber erzählen darf. Es ist die Geschichte der Geschwister in Hafner, wo drei Geschwister an dieser Glasknochenerkrankung erkranken. Ich habe es, glaube ich, vor ein paar Wochen erzählt hier. Und diese drei Schwestern hatten eine ganz schlimme Jugend hinter sich gebracht. Sie wurden zum Teil in Olga-Hospital zu medizinischen Zwecken gequält, weil sie halt die Krankheit hatten, das Regime unbarmherzig war. Und dadurch bedingt litt auch die ältere Schwester sehr bis zum Schluss an diesen Qualen. Aber diese Frauen hatten sich zusammengetan mit drei hatten die Glasknochenkrankheit, eine gesunde, als Quartett zusammenzuleben mit Jesus Christus ein Leben lang. Und sie haben sich am Anfang ihrer Zeit drei Sachen gewünscht, die sie an Bedingungen geknüpft haben für ihr Leben. Ihr erster Wunsch war, dass alle Nachkommen der gesunden Geschwister, also drei waren ohne diese Krankheit, dass kein Nachkomme an dieser Krankheit leiden sollte und die jemals weitergehen sollte. Dass die drei Erkrankten mit einer gesunden Schwester ihr Leben meistern könnten als christliche Gemeinschaft, das war der zweite Wunsch. Und der dritte war, dass Gott ihren Weg segnet mit vielen Menschen, die er in den Weg legt. Das Besondere an ihnen, sie haderten nicht mit ihrem Leben. Sie waren bis zum Schluss und sind bis zum Schluss lebensfroh. Wenn man die Treue und Barmherzigkeit unseres Gottes sehen will, dann kann man an diese Erfüllung ihrer drei Wünsche sehen. Alle Nachkommen waren und sind nicht an dieser schlimmen Krankheit erkrankt und haben sie auch nicht in ihren Genen. Die Schwestern leben eng zusammen in einer Harmonie, dass es für einen Außenstehenden eine Wohltat war, in ihrer Mitte zu sein. Sie baten Gott um die Erfüllung dieser Wünsche von Jugend an und versprachen ihm, ihr Leben trotz Behinderung zu meistern, und sie taten es. Die Erfüllung des dritten Wunsches war und ist in ihrer, bei ihren Beerdigungen zu beobachten. Die Trauerfeiern waren von vielen Menschen begleitet, Verwandte, Bekannte, Freunde, aber viele, die große Mehrzahl, und es sind immer große Trauerfeiern, die Leute kommen von weit her, von der Schweiz, von der Nordsee, überall kommen sie her. Sie sind bei denen zum Glauben gekommen. Sie haben sie irgendwann mal in Bad Boll bei der Kur getroffen und sind zum Glauben gekommen. Sie waren alle strahlende Christen, die durch die Begegnung mit den verstorbenen Geschwistern zu lebendigen Zeugen Jesus Christi wurden. Sie waren und sind ganz einfache Frauen, bescheiden, ruhig, freundlich, geduldig und sichtbar schwer behindert. Aber sie lebten ihr Leben diesen drei Wünschen. Und es gilt als Tradition bei ihnen, wenn der Sarg die Trauerhalle verlässt, wird großer Gott belohnt dich gesungen. So wird dann immer aus einer Trauergesellschaft eine Feiergesellschaft. Das wünsche ich uns allen, in unseren Gemeinden, in unserer Kirche, in den christlichen Gemeinschaften, in unseren Familien, mit unseren Kindern. Dass wir bereit sind, unserem Gott unsere Wünsche vorzutragen, damit wir im Glauben und in der Gemeinschaft wachsen dürfen. Und es ist auch mal eine ganz tolle Sache in der Familie, wenn man sich zusammensetzt und sagt, was haben wir eigentlich für drei Wünsche? Das kann manchmal sehr schön sein. Und dass Gott uns dazu aufmuntert, das sagt uns die Bibel. Christen sind eigentlich wunschlos glücklich, aber Christen dürfen trotzdem wünschen. Darüber sind wir dankbar und das wünsche ich uns allen. Halleluja. Amen. Wir neigen uns zum Gebet. Euch aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass wir wünschen dürfen, dass du dich auch unserer Wünsche annimmst, dass die Wünsche auch manchmal, die wir aussprechen, nicht so erfüllt werden, wie wir das wollen, vielleicht ganz anders und an einer ganz anderen Zeit und Stelle gelenkt werden. Herr, jeder von uns hat ein Päckchen zu tragen, der eine mehr ein schweres, der andere ein leichtes. Und jeder möchte gerne, dass dieses Päckchen auch von dir getragen wird und es macht uns manchmal ungeduldig. Und schenk du uns dazu die Beharrlichkeit, die Kraft durchzuhalten. Sei du bei denen, die Sorgen haben. Sei du bei denen, denen es einfach schlecht geht. Sei doch jetzt bei Mechthild Hafner, die als Einzige zurückgeblieben ist, es auch nicht gut geht. Ja, du bist der große Gott und du wirst durch uns, durch deinen Heiligen Geist erfahrbar für uns. Bitte mach, dass wir auch davon Gebrauch nehmen. Mach, dass wir Wünsche haben für unsere Familien, für die Gemeinde, für die Kirche und für diese Welt, Herr. Es läuft nicht rund, Herr. Immer hört man von Anschlägen und es ist Unruhe und es ist in manchen Ländern Kriegsgefahr, auch in deinem Land, Herr, in Israel. Aber Herr, wir wünschen uns den Frieden und mach, dass wir unseren Teil dazu tun. Sei du mit uns und höre, wenn wir mit den ganzen Christen auf dieser Erde dein Gebet sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Bitte setzt euch, wir singen jetzt das Lied 70 und vorher wird das Dankopfer eingesammelt.